Corso. Kunst und Pop.
Ein Corso-Podcast über Comics mit Sören Brinkmann. Es geht aber nicht um freche Mickey-Maus-Darstellungen oder um Fix und Foxy. Wir reden über Horror im Comic. Das Horrorgenre hat nämlich einen festen Platz im Comic. Das war zwar nicht immer so, für manche galt es sogar, das ganz zu verhindern, aber die Faszination scheint einfach zu groß zu sein. Warum das so ist und welche erfolgreichen Beispiele es gibt, das kann Alexander Braun ganz genau erklären. Er ist Kurator der Ausstellung Horror im Comic, die aktuell in Dortmund läuft. Hallo, Herr Braun.
Guten Tag, Herr Brinkmann, ich freue mich.
Ja, und Herr Braun, Sie beschäftigen sich in dieser Ausstellung ja auch damit, wie tief verwurzelt der Horror im Menschen ist.
Ja, wir versuchen ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, wie wir das eigentlich immer tun. Wir nehmen den Comic und schauen, was das gesellschaftlich in dem einen oder anderen Jahrzehnt bedeutet, dass man sich mit solchen gruseligen, grausamen Themen auseinandersetzt. Und man kann natürlich ganz weit zurückgehen zu Immanuel Kant. Der hat am Ende seiner Philosophenkarriere 1792 einen Aufsatz über das radikal Böse in der menschlichen Natur geschrieben, weil er ja letztlich auch ein Philosoph der Aufklärung war und am Ende seines Denkens nicht mehr daran glauben konnte, dass wir das Böse besiegen können, indem wir uns nur dem Menschen hinwenden, indem wir fürsorglich sind, indem wir Menschen Zugang zu Bildung verschaffen. Das waren ja die Ideale der Aufklärung. Und er war der Meinung, nein, es gibt immer noch einen Rest im Menschen, den wir nicht besiegen können. Und das war für seine Kollegen eine ganz schlimme Vorstellung, weil die glaubten ja an diese Utopie, dass man das in den Griff kriegen würde. Und wir sind heute im 21. Jahrhundert natürlich schlauer. Mhm. Und der Horror-Comic beginnt in den 50er Jahren und wird dann tatsächlich extrem angefeindet vom konservativen Amerika, was dann 1954 gleich zu einem Zensurcode führt, der alles verbietet, was irgendwie in dem Umfeld etwas mit Horror-Crime zu tun hat und gleich den Rundumschlag macht und gleich die Auseinandersetzung im Comic mit Politik, mit Religion, mit Ehescheidungen, das durfte alles nicht mehr thematisiert werden. Also wir sehen, wie vehement die Gesellschaft in den 50er Jahren darauf reagiert hat und dieses erste große Kapitel des Horror-Comics eigentlich nur 4 Jahre lang währte.
Sie haben jetzt schon einen ganz großen Bogen gespannt. Ich würde gerne nochmal bei den Anfängen bleiben. Sie haben eben Immanuel Kant genannt. Er beschreibt das als eben radikal. Das radikal Böse steckt in den Menschen drin. Und es wurde ja auch in der Kunstgeschichte dann immer wieder aufgegriffen. Das beschreiben Sie und zeichnen das gut nach in Ihrem sehr umfangreichen Ausstellungskatalog, dass eben auch die alten Meister dann zu sehr expliziten Darstellungen manchmal neigten. Ich denke, Horror war wahrscheinlich damals noch nicht der Begriff, oder?
Nein, Horror war nicht der Begriff. Das ist tatsächlich ein Begriff, der im 20. Jahrhundert sich durchsetzt, natürlich auch im Kontext dieser großen Bedürftigkeit nach Freizeitkultur. Also im 20. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung haben die arbeitenden Menschen halt immer mehr Freizeit gehabt und diese Freizeit zu füllen, wurde unterschiedlich angegangen und ein Segment ist eben auch der Horror. Das hat man im Mittelalter oder in der Renaissance so nicht gesehen. Wir haben unglaublich viele bildliche Darstellungen, also Goya, Rembrandt, Rubens. Ich denke an ein Gemälde, wo Saturn seinen Sohn frisst, wo also wirklich ein alter Mann Saturn seine Zähne in den Brustkorb eines Säuglings haut und die Haut hochzieht, bis es blutet. In der Renaissance Caravaggio hat eine unglaublich blutige Darstellung gemalt, wie der Kopf des Holofernes von Judith abgeschnitten wird. Da kann man sogar in den hohlen Halsstumpf hineingucken. Die gesamten in der christlichen Kunstgeschichte, alle Märtyrer-Darstellungen, gibt es ja unglaubliche Geschichten von Märtyrerinnen, denen am Kreuz die Brüste abgeschnitten werden und in Märtyrer-Darstellungen in der Folge trägt sie also ihre Brüste immer auf einem silbernen Tablett abgeschnitten mit sich herum.
Warum fasziniert das? Also ich denke mir, Faszination ist ja ganz oft der Ausgangspunkt für diese künstlerische Auseinandersetzung.
Ja, da müssten wir dann tatsächlich differenzieren, in welchem Jahrhundert wir uns befinden. Ich glaube, in diesen Jahrhunderten, wo die Menschen ja auch noch viel stärker mit Krieg und Gräuel in ihrem Alltagsleben konfrontiert waren, war das natürlich nochmal ein ganz anderes Element. Also wir haben ja drakonische Strafen, Kinder, die irgendwas stehlen, aus Armut und Hunger auf der Straße werden sofort hingerichtet. Da hat die Darstellung von Grausamkeit einen völlig anderen Kontext als heute im 20. Jahrhundert und gerade jetzt mal mehr in den westlichen Industrienationen, die jetzt 70 Jahre lang Frieden genossen haben. Da ist es ja eher eine Sublimierung. Also wir wissen, dass es das gibt. Wir nehmen es im realen Leben zur Kenntnis, aber wir wollen es auch in gewisser Weise emotional nachvollziehen. Und das ist eine Spannbreite zwischen Freiheit, also unser freiheitliches Denken, was auch mit einschließt, diese Extremsituation zu denken und gleichzeitig dieses Aushalten dieser Schreckmomente. Da ist der Horrorfilm ja noch viel unmittelbarer, weil er mit dem Schock und dem Schrecken arbeitet. Da ist der Comic ja ein bisschen distanzierter, weil man ja Herr seiner Lektüre ist. Man guckt auf die Bilder drauf. Es kann nicht von hinten jemand plötzlich kommen. Da hat der Film größeres Suggestions- oder Schockpotenzial. Aber es ist ein bisschen wie Achterbahnfahren, ja. Also kein Mensch wünscht sich ja frei zu fallen, aber die Simulation so einer Achterbahn oder des freien Falls ist ein gewisser Kick, das zu überstehen, also es zu erleben und mit gesundem Körper am Ende zu überstehen. Und das sehen wir so auch beim Horror.
Und Kunst auch als Kompensation?
Ja, als Kompensation. Also ich bin über einen Satz von Roger Willemsen gestolpert, aus einem Aufsatz von 1985, da war er noch relativ jung, da hat er eine Lanze für das Horrorgenre gebrochen und sagt an einer Stelle, an einem Mord ist die Absicht zu töten verwerflich, nicht der Anblick der Leiche. Also das, was wir in der Kunst und Kultur, egal ob es nun mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt ist oder im Comic gezeichnet ist, ist ja quasi die Darstellung einer Leiche oder des grausamen Mordes und nicht der Mord selbst. Und wenn wir dann wieder in die 50er Jahre gehen, wo dieser Zensurcode veranlasst wurde, der dann die ganzen 60er bis in die 70er Jahre anhält und den Comic quasi in seiner Kreativität ausbremst, dann ist es ja absurd, wenn Gesellschaften quasi ihre eigene Sittlichkeit und ihren guten Geschmack exemplifizieren, indem sie Horrorcomics verfolgen und gleichzeitig im Vietnamkrieg führen und Zivilisten mit Agent Orange, mit dioxinhaltigen Giften übersprühen. Also da ist ja eine große Diskrepanz, dass das Grausame, was wir Menschen im tatsächlichen Leben machen, wir eher versuchen zu verbergen, damit es die Allgemeinheit nicht in ihrer Grausamkeit zur Kenntnis nimmt und gleichzeitig einen Feldzug gegen die Darstellung von Grausamkeit führen. Und da ist der Comic gleichzeitig Opfer gewesen, aber auch gleichzeitig ein Hort von unglaublicher Kreativität, weil immer, wenn man nicht Mainstream ist, wenn man in einer Nische ist, dann hat man die Subversion auf seiner Seite. Und diese Horrorcomics der frühen 50er Jahre, etwa vom EC Verlag, waren unglaublich tolle Comics, die bis heute ihre Strahlkraft nicht verloren haben, weil sie eben gesellschaftliche Themen angeprangert haben. Sie haben sich gegen Rassismus.
Ich würde gleich gerne nochmal auf diesen EC Verlag kommen, darauf blicken genauer. Ich würde aber erstmal gerne noch einsteigen in die Zeit. Sie haben die Zensur 1954 jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Und wenn wir auf diese Zeit insbesondere in den USA gucken, da gab es Rassentrennung, da gab es Lynchmorde zum Teil, Ausgrenzung von Andersdenkenden. Und gerade die Verlage bzw. die Geschichten, die aus diesem EC-Verlag kamen, standen eben nicht für dieses Amerika, sondern für das Gegenteil.
Genau richtig. Der EC-Verlag wurde betrieben von einem Verleger, der gerade Mitte 20 war, als er diesen Verlag von seinem Vater übernahm. Seine Mitstreiter, Zeichner und Autoren waren alle Altersgenossen gewissermaßen. Die standen alle am Anfang ihrer Karriere. Unglaublich gute Zeichner hat er um sich versammelt, unglaublich gute Autoren. Man verstand sich in der Tradition der amerikanischen Kurzgeschichte und man machte eigentlich sehr düstere, mitunter schwarzhumorige Moritaten. Das heißt, die Geschichten waren grausam an ihrer Oberfläche, aber in ihrem Kern zutiefst moralisch. Sie standen auf den Werten der amerikanischen Verfassung. Man positionierte sich eben gegen Rassismus, gegen den Ku Klux Klan, gegen dieses Hinterwäldler-Patriotische, was wir heute vielleicht als Trumpismus bezeichnen würden, also Menschen, die glauben, die richtigen Amerikaner zu sein, wenn sie weiß sind, wenn sie eine Waffe tragen und wenn sie alles, was nicht ihrer Norm entspricht, ausmerzen. Der ISI-Verlag hat sich gegen Antisemitismus positioniert und das war dann tatsächlich die Steigerung dieser Subversivität. Die Leser waren Kinder und Jugendliche. Und diese Zensur, die er einsetzte, war auch ein Kulturkampf zwischen den Generationen. Es war die erste Generation, wo Kinder und Jugendliche im Nachkriegsamerika mit ihrem Taschengeld ihre eigene Lektüre bestimmten. Der Comic hat ja eine lange Geschichte im späten 19. Jahrhundert, aber die Comichefte, und wir sprechen jetzt von Comicheften, nicht von Comicstrips, also die Comics in den Zeitungen, waren völlig außerhalb dieser Diskussion. Aber das Comicheft kommt ja erst in den 30er Jahren, erfährt dann einen Aufstieg mithilfe der Superhelden. Während des Krieges sind die Superhelden ganz wichtig, weil patriotisch. Sie treten gegen Hitler, Mussolini und den Tenno in Japan an. Und nach dem Krieg bricht das dann zusammen, also diese patriotische Funktion ist nicht mehr da. Und es beginnt diese Horrorwelle 1950 und Kinder und Jugendliche sind so begeistert davon, weil es natürlich auch eine Rebellion gegen die Elternhäuser ist. Also es sind ja häufig auch dysfunktionale Familien in dieser amerikanischen Nachkriegsgesellschaft, wo die Männer gar nicht aus dem Krieg nach Hause kommen, weil sie gefallen sind oder mit entsprechenden Traumata heimkehren. Und die Kinder und Jugendliche suchen sich ihr eigenes Verhält als Konsumprodukt. Und das gefällt Erwachsenen natürlich schon gar nicht.
Wie kam da der Horror rein?
Es sind quasi die Verantwortlichen oder als Kernzelle der Verleger des ISI-Verlags. Sein Vater hatte diesen Verlag gegründet und war eigentlich gerade auf der Schiene, Bibel, Historien und Geschichtscomics zu machen. Der wollte also Comic als nicht als Unterhaltungsform, sondern als Erziehungsform, als pädagogisches Medium nutzen und kam dann 1947 tragisch bei einem Bootsunfall auf dem Lake Placid ums Leben und sein 25-jähriger Sohn erbte dann quasi diesen Verlag, hatte eigentlich keine Lust, Verleger zu werden, der wollte Chemielehrer werden, der Herr Gaines. Und seine Mutter lastete ihm aber diese Verantwortung auf, den geliebten Verlag seines Vaters eben weiterzuführen. Und dann hat er erstmal diese nicht besonders verkaufsträchtigen Titel von Bibelcomics und Historiencomics abgeschafft und hat das gemacht, was zu der Zeit so en vogue war. Das war zum einen Western-Comics, zum anderen Romance-Comics und ein bisschen Superhelden. Und dann saß er mit seinem wichtigsten Redakteur zusammen, der 3 Jahre jünger war als er, also erst 22 Jahre alt. Und sie erinnerten sich gemeinsam an ihre gruseligen Hörspiele, die sie im Hörfunk als Kinder und Jugendliche gehört hatten. Und sie stellten fest, dass es dieses Segment im Comic noch überhaupt gar nicht gibt. Also keiner hat bis dahin, es gibt zwar immer mal gruselige Szenen, auch in Superhelden-Comics, aber so richtig Grusel-Horror-Geistergeschichten gab es noch nicht wirklich am Markt. Und man überlegte, ob das vielleicht marktfähig wäre. Und die gesamten anderen Redaktionsmitglieder des Verlags verabschiedeten sich und sagten, ach, das hat überhaupt keine Zukunft. Wir gehen weg und gehen zu anderen Verlagen. Und plötzlich saßen da diese Mitte 20-Jährigen und hatten einen Verlag und konnten machen, was sie wollten. Und haben dann gesagt, komm, wir setzen jetzt alles auf die Karte Horror. Und der Erfolg gab ihnen recht. Es boomte innerhalb von wenigen Monaten wie verrückt. Und löste dann diese Welle aus, wo alle Verlage dann in Horror einstiegen. Und da haben wir dann natürlich auch viele Produkte, die durchaus fragwürdig sind, weil sie diese hohen moralischen Ansprüche nicht erfüllen, die der ISI-Verlag für sich selber in Anspruch nahm.
Dann bleibt trotzdem die Frage am Ende, was darf oder was sollte überhaupt gezeigt werden? Haben Sie da eine Antwort?
Ja, es darf alles gezeigt werden. Also natürlich, wenn wir im Bereich von Jugendschutz kommen, dann kann man das gerne diskutieren. Aber mündige, erwachsene Leser dürfen alles sehen, weil wir können uns ja frei entscheiden, ob uns das gefällt oder nicht. Also es ist ja, dass es Horrorcomics oder überhaupt das Horrorgenre gibt, bedeutet ja nicht, dass es jeder gucken muss. Wenn mich das nicht interessiert, dann gucke ich es nicht, so wie jemand nicht in die Oper geht, wenn ihn Oper nicht interessiert. Aber es gibt ja überhaupt keinen Grund in einer freiheitlichen Gesellschaft, warum man die Darstellung, also die Simulation von solchen Szenen im Film durch Spezialeffekte, im Comic einfach nur durch Tuschelinien auf Papier, warum sollte man die verbieten? Also das scheint mir doch sehr absurd, wenn wir gleichzeitig im realen Leben all diese Grausamkeiten schulterzuckend zur Kenntnis nehmen. Ja, das gibt es da irgendwo auf der Welt und was juckt es mich? Und dann plötzlich aber ganz, ganz moralisch und ganz sittlich wären, wenn es um die Darstellung von vergleichbaren Dingen geht. Das lässt sich schwerlich vereinbaren.
Und die Ausstellung Horror im Comic ist noch bis Mitte August in Dortmund zu sehen, im Schauraum Comic und Cartoon. Dazu ist auch ein umfangreicher Ausstellungskatalog erschienen im Avant Verlag, 456 Seiten. Das war der Corso-Podcast für heute. Am Mikrofon Sören Brinkmann. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.